Es tut so gut, wenn man da vorne sitzt und die Augen schließen kann und euer Singen anhören kann. Im rechten Ohr, wie so Stereo. Am rechten Ohr habe ich die Gemeinde gehört und am linken Ohr die Instrumente mit den Dirigenten hier vorne. Es tut so gut. Es ist so wunderbar. Danke, Martin, für deine einleitenden Worte. Es ist genau die Botschaft, die ich heute sagen will, die er gesagt hat. Er hat es nur ein paar kürzere Worte vielleicht gemacht, aber genau das möchte ich heute sagen. Genau das. Dankeschön. Nach der Botschaft vom vorigen Sonntag von Thomas, wie du schon gesagt hast, die er uns mit so viel Begeisterung und mit so viel Enthusiasmus weitergegeben hat und uns versucht hat beizubringen, dass Jesus wirklich lebt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass Jesus wirklich hier ist, haben wir Gewissheit bekommen. Haben wir Gewissheit bekommen, dass Jesus wahrhaftig lebt. Und mit dieser Zuversicht und mit der Vorfreude, dass wir eine Wohnung beziehen dürfen in dem Himmel, haben wir den ersten Schritt getan und sind wir den ersten Schritt gegangen. Und heute möchte Gott helfen, dass wir den zweiten Schritt gehen. Und dafür lassen wir uns heute zu etwas hinreißen, das wir normal nicht machen. Wenn wir im Gemeinderat Sitzung hatten und wenn dann irgendwer später kam, so wie Joas kam manchmal später, weil er mit dem Fahrrad von Bentheim kam und wir dann schon angefangen haben, wahrscheinlich wegen meiner Verschuldung und weil ich immer sehr früh schlafen ging. Also mussten wir schon manchmal anfangen, bis er kam. Aus Respekt, wenn die Leute im Gemeinderatssitzung schon gebetet haben gerade, dann ist er an der Tür stehen geblieben und hat gewartet, bis das Gebet zu Ende ist. Oder hat die Tür wieder geschlossen, ganz leise. Aber wir lassen uns heute zu etwas hinreißen und werden etwas tun, was man normal nicht tut. In den Versen, über die wir heute nachdenken wollen, werden wir nicht Zeuge eines Geschehens, nicht Zeuge eines Wunders, nicht Zeuge einer Geschichte, sondern eines Gebets. Wenn wir sonst schon mit viel Respekt und vielleicht auch mit viel Eigenkritik an einen Text herangehen, um ihn auszulegen, um ihn versuchen zu erklären, um ihn irgendwie zu studieren, dann ist es heute eine ganz andere Stufe. Dann ist es heute, ich würde sagen, ein bisschen Befangenheit kommt dazu. Es ist sehr persönlich, diese Worte, über die wir heute reden. Man könnte fast sagen, diese Szene ist echt eine intime Angelegenheit, die wir hier miterleben dürfen. Und ich möchte uns einige Verse aus diesem hohen priesterlichen Gebet, aus Johannes Kapitel 17 lesen. Das Gebet hat 26 Verse, die werden wir jetzt nicht alle lesen, aber ich werde einige Verse daraus lesen. Johannes Kapitel 17, Vers 1 und Vers 6 und bis 8. Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Und in Vers 6 heißt es: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Wir neigen unser Haupt zu einem kurzen Gebet. Vater, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir für die Lieder, für die Gebete, für alles, was getan wurde, um diesen Gottesdienst so zu gestalten, Herr. Und du hast heute eine Botschaft für uns vorbereitet. Und ich bitte dir, öffne du unsere Herzen und unsere Sinne, damit du zu uns reden kannst. In deinem Namen. Amen. Ich möchte als Thema über diese Verse stellen: Jesus zeigt uns den Weg. Liebe Gemeinde, fragt man sich nicht fast, ob es unanständig oder ob es anständig ist, dieses Gebet des Herrn Jesus sozusagen mitzuhören? Ist es denn wirklich für unsere Ohren bestimmt, so persönlich wie dieses Gebet ist? Es handelt sich ja immer um ein vertrautes Gespräch zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. Die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, sagt Jesus. Aber wenn wir diese Worte nun anschauen und uns anhören, ergeht an uns eine Frage: Was können wir heute hier mitnehmen aus diesen Worten für unseren Alltag? Vielleicht sollte uns heute dieses beschäftigen, dass wir die Worte Jesu hören dürfen, ja hören sollen, deshalb stehen sie in der Bibel. Vielleicht müsste heute einmal der Inhalt dieser Worte im Hintergrund bleiben. Also wir wollen heute keine Auslegung des Wortes Gottes haben, sondern wir wollen Jesus beobachten. Und wir wollen von ihm lernen, wie man es macht. Tatsache ist, Jesus spricht hier mit seinem Vater. Er steigert sich nicht gegen Gott in Rage und macht in Lauten darüber. Ich habe es erlebt. Das Erdbeben im Indischen Ozean auf Sumatra, Andamanenbeben genannt, am 26. September 2004 um 0.58 Uhr, war ein unterseeischer Mega-Erdbeben und eine Magnitude von 9,1 auf der Epizentrum 85 Kilometer vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra. Es war das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben und löste eine Reihe von verheerenden Tsunamis an der Küste des Indischen Ozeans aus. An vielen Küstenabschnitten verbrachten Touristen ihren Weihnachtsurlaub. An den Stränden waren viele Menschen zum Sonnen und Baden. Es war Lokaluhrzeit 8 Uhr. Insgesamt starben durch das Erdbeben seine Folgen etwa 230.000 Menschen. Ich weiß noch genau an dem Morgen, als ich auf Arbeit ging und als wir dann mit der Hektik, die wir immer haben, unsere Fenster aufgeladen und alles gemacht haben und dann losgefahren sind nach Holland. Ich saß am Lenker und ein Arbeitskollege saß zwischen uns und der andere saß an der rechten Tür. Da war immer ein bisschen großes Maul und ein sehr fanatisch religiöser Mann. Und dann weiß ich noch genau, wie wir noch nicht auf die B54 waren, um nach Holland zu drehen. Dann ging das schon ganz heiß und dann hat er mir, ich weiß noch genau die Stelle, wo er mich angeschrien hat und so halb aufstand im Auto und mich anschrie: Wo war? Jesus spricht hier noch mit seinem Vater. Er steigert es nicht gegen Gott in Rage. Nein, er spricht vertrauensvoll zu ihm. Kurz bevor er sterben muss, sucht er den Kontakt zu dem Vater, der ihm auf diesem Weg geschickt hat. Ist das nicht erstaunlich? Jesus weiß, mein Weg ist dieser Weg, den ich gehen muss. Und ob er viel Angst hatte, und zwar er genau wusste, Gott lässt sich nicht erweichen. Der Vater lässt sich nicht erweichen. Konnte er dieses bejahen. Und wir erfahren hier noch etwas über das Beten, was Jesus mit seinem Vater zu reden hat, ist kein Geheimnis. Wir dürfen mithören und wir sollen es mithören. In diesen Gedanken ist eine Menge drin heute. Und ich möchte es in drei Teile aufteilen. Das erste Gedanke: Jesus spricht mit seinem Vater. War uns das bis heute eigentlich bewusst, dass wir als einfache Leute, die wir hier heute so sitzen, als Menschen, als Geschöpfe Gottes, denselben Vater haben, wie Jesus Christus auch hat? Sind wir also auf eine Art und Weise Geschwister Jesu? Brüder und Schwestern Jesu? Weil wir sind ja auch Kinder des himmlischen Vaters. Hast du selber gesagt heute. Darauf dürfen wir stolz sein. Und darauf können wir bauen. Jesus ist auch mein Bruder. Ich habe es wieder schätzen gelernt, als ich im Urlaub in Paraguay war. Es war so schön, mit meinem Bruder zu sitzen, Mate zu trinken morgens und über Verschiedenes zu sprechen. Und ich weiß 100%, wenn ich irgendwo auf dieser Welt in Probleme stecke, mein Bruder wird für mich da sein, das weiß ich. Jesus ist auch unser Bruder. Dann bin ich doch in allem, was in mir im Leben begegnet, nicht alleine. Wenn ich in schwere Situationen, in schwere Stunden komme, darf ich wissen, Jesus hat auch schwere Stunden gehabt. Und er ist jetzt bei mir. Wenn ich einmal leiden muss, kann ich sagen, mein Bruder lässt mich jetzt nicht im Stich, denn er kennt das Leiden. Er hat es vor mir gemacht. Ja, sogar im Tod wird er neben mir bleiben, ganz gewiss. Denn er hat den Tod ins Auge geblickt und durch die Kraft Gottes hat er noch viel weiter gehen können. All das kann ich mit meinem Bruder neben mir, mit meinem Vater über mich und mit der Kraft des Heiligen Geistes in mir tun und machen. Der zweite Gedanke, kurz vor dem Tod am Kreuz betet Jesus noch zu Gott. Deutlicher, er weiß, dass Schmerzen, er weiß, dass Leiden, er weiß, dass ein schändliches Sterben auf ihn warten. Er hat fürchterliche Angst. Im Gethsemane heißt es, er hat Schweißtropfen wie Blutstropfen geschwitzt vor Angst vor diesem Schritt. Und er kann doch vertrauensvoll mit seinem Vater reden. Er kann ihm ganz vertrauensvoll mit ihm im Gespräch gehen. Er weiß, sein Vater hat es ihm auferlegt. Wenn man länger im Gemeindedienst ist, kann es passieren, dass man in verschiedenen Gesprächen Kommentare hört. So wie zum Beispiel, ich habe längst mit dem Beten aufgehört, Gott hat ja doch nie getan, was ich wollte. Oder als wir einmal einen Hauskreis hatten und ich dann darauf versucht habe zu drücken, dass wir alle uns an dem Gebet am Schluss beteiligen, da hat einer gesagt, dafür kriegt unser Pastor doch das Geld, warum soll ich beten? Oder ein anderer, mit dem ich im Gespräch gewesen bin, der hat zu mir gesagt, was? Mit Gott? Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich habe zu ihm gebetet, ich habe zu ihm gefleht, ich habe zu ihm geschrien. Und er hat mich nicht erhört. Liebe Gemeinde, zu uns, die wir hier heute sitzen, vielleicht würden wir es nicht so ausdrücken, aber ich glaube, so alleine sind diese Leute mit ihren Kommentaren und ihren Ausdrücken doch nicht. Wollen wir nicht auch meistens etwas von Gott, wenn wir im Gebet zu ihm gehen? Geht es uns dann nicht um irgendetwas? Soll es nicht dann nach unserem Kopf dann gehen, wenn wir zu Gott gehen, dass wir Gott sagen, das und das und das? So wie du schon gesagt hast, dass man fast nicht glauben kann, dass er diesen irgendwann zur Umkehr kriegen kann. Und dann beten wir zu Gott, weil wir etwas von Gott wollen. Bei Jesus sehen wir ein ganz anderes Beten. Er weiß ganz genau, dass geschehen wird, was er nicht will. Und er bleibt doch bei seinem Vater. Er kennt seinen Weg und das schreckliche Schicksal, das vor ihm liegt. Und er hält sich doch an seinem Vater, der es ihm verhängt hat, der ihm dieses Urteil aufgelegt hat. Ja, er weiß, dass alles bitten, alles flehen, allen Schweißtränen, Schweißtropfen und alle Tränen, die er überweinen kann, es nicht ändern werden. Er muss diesen Weg gehen. Er gibt uns damit ein klares Beispiel, was Beten ist. Und das ist nicht, Beten ist nicht auf die eigene zu setzen. Beten ist vertrauensvoll, den Willen Gottes suchen und nicht das eigene Wollen durchzusetzen. Es hat durchaus einen Sinn. Nein, es ist der vornehmste Sinn des Gebets, dass wir uns den Willen Gottes anvertrauen. Und das zeigt uns Jesu Gebet ja auch. Es ist der gute Wille des Vaters, der eine viel weitere Sicht hat als wir. Dem es um mein Glück in einem viel tieferen Sinn geht, der mich viel mehr liebt, als ich ahne und als ich überhaupt mich vorstellen vermag. Denn es ist seine Liebe, wenn er mir verweigert, was ich will. Es ist seine Liebe, die mich vor dem Folgen meiner kurzsichtigen Willens schützt. Und ich bin gewiss, auch bei den Leuten, über die wir vorher gesprochen haben, ist es Gottes Liebe, die ihnen nicht das gibt, was sie sich oft wünschen. Das ist sicher schwer zu verstehen manchmal, aber man darf darauf vertrauen, wenn man zu Gott geht und Gott Vater nennt. Irgendwann werden auch solche Leute einmal begreifen, dass Beten heißt, nach dem Willen Gottes zu fragen. Ich wünsche uns dieses Bewusstsein immer wieder vom Neuen. Dafür wollte uns Jesus ein Vorbild geben. Vater, wie du willst. Obzwar er viel Angst hatte. Und der dritte Gedanke heute, dass Jesus mit seinem Gott redet, ist kein Geheimnis. Nein, es ist viel mehr. Es ist für uns aufgeschrieben worden. Mir ist das gerade in unserer heutigen Zeit sehr wichtig geworden. Immer wieder sehe ich, wie Brüder und Schwestern in der Gemeinde sich schämen. Und es macht doch echt traurig, diese verschämte Art vieler Christen zu beobachten. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte die Menschen Angst, es könnte jemand merken, dass sie Christen sind. Es könnte einer fragen, was du betest? Ja, und dann will er vielleicht von uns wissen, wie es nach dem Leben, nach dem Tod ist, oder wie Schuld oder vielleicht sogar wie man das verstehen soll oder weiß ich was. Das scheint für viele heute direkt peinlich zu sein, wenn die Leute es mit einmal sehen, dass der Christ ist. Tini hat mir ein Beispiel erzählt von ihrer Schulung. Anita hat mir gestern ein Beispiel erzählt, was sie erlebte mit ihrer Schulkameraden. Es ist alltäglich können wir es erleben, wie wir manchmal so falsch verstanden werden. Und ich möchte sagen, einmal sind heute die meisten Christen, die sich Christen nennen, wollen wir sagen, die Religiösen, die zu irgendeiner Kirche gehören, die sich so nennen, gar nicht mehr informiert darüber. Sie wissen gar nicht, was der Inhalt des Glaubens ist. Es scheint einem manchmal einfach so, als wenn einer sagt, er ist Schreiner und er sagt, seine Rollade, die ist kaputt, seine Jalousie ist kaputt. Und dann gehst du schauen, wie oft habe ich das erlebt? Und dann gehst du schauen und dann hat da irgendwer beim Fensterputzen einfach den Endstab über die Führungsschiene geschoben und dann kannst du den anschalten, du kannst den Gurt runterlassen, das dumme Ding, das geht nur schief und bleibt da hängen. Es gibt nämlich auch die anderen Gruppe, die wirklich verschämten Christen. Bei denen geht es nicht darum, dass sie auf bestimmte Fragen keine Antwort wüssten. Der Christenname ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das braucht niemand zu wissen, ob ich in eine Kirche gehöre oder nicht. Das ist doch meine ganz persönliche Sache. Die hat doch mit keinem anderen was zu tun. Für diese Leute ist man Christ, so wie man Mann oder wie man Frau ist. Aber nicht mehr. Es ist halt so. Für solche Menschen ist es undenkbar, in eine Kirche gesehen zu werden, ohne einen wirklichen Anlass. Wenn der Nachbar vielleicht stirbt, dann kann man sich nochmal einen schwarzen Anzug anschmeißen und nochmal hingehen. Oder wenn der Enkel vielleicht getauft wird oder weiß ich was. Oder so wie mein Vater es pflegte zu sagen, jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe, dann stellen die den Weihnachtsbaum auf. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ohne Grund, man stelle sich vor, ein solcher heimlicher Christ würde heute Morgen seine Bibel oder sein Gesangbuch gepackt haben und in der Kirche gegangen sein. Stellen wir uns vor, nur unsere Nachbarn vielleicht hier. Sind wir frei davon, es ihm einfach zu machen? Sind wir nicht die, die sie oft einstufen als solche Ungläubigen? Wir legen sie mit der Zeit so fest in ihre Rolle. Die sind halt so, diese Leute, die sind so seltsam. So verschroben, ja so unkirchlich. Ich finde, hier bei Jesus ist eines sehr wichtig, und zwar für beide Seiten. Er faltet seine Hände und spricht mit seinem himmlischen Vater und sagt ihm alles, was ihm jetzt beschäftigt. Und wir dürfen das wissen und dabei sein und zuhören. Und es ist für ihn als das Selbstverständliche von der Welt, wenn er als Sohn zum Vater geht und mit ihm spricht. Davon lebt sein Glaube, davon lebt sein Wirken, davon lebt sein Handeln. Ihr nehmt mir das jetzt heute so an, wie ich es sage. Aber wie können das die Leute, diese verschämten Christen, auch annehmen? Die sind heute nicht hier. Und darum geht es heute. Ich bin als Evangelist nach Deutschland gekommen. Ich war Evangelist in Paraguay und ich kam nach Deutschland. Ich war ein begeisterter Christ. Und ich weiß, meine erste Arbeitsstelle, da bin ich ein Jahr ungefähr gewesen, meine Arbeitskollegen haben zu mir gesagt, nach 5 Jahren, dann sprichst du überhaupt nicht mehr davon, hast du alles vergessen. Du bist einfach nur so voll Feuer und dann hast du alles vergessen, da bist du genauso einer wie wir, aber sitzt in der Kneipe mit uns gemeinsam. Aber ich musste es bitter einsehen, dass man so, wie wir in Paraguay es kennen und arbeiten, hier nicht leben kann und arbeiten kann. Und das hat mich fasziniert, wie es Jesus uns vormacht. Ich habe mit meinen Geschwistern in Paraguay jetzt, als ich im Urlaub war, noch darüber gesprochen, wie es in Deutschland ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur dann wirklichen Zugang zu diesen Leuten, die um uns leben, die uns auf der Arbeit begleiten und mit uns den Alltag teilen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur wirklich den Zugang zu diesen Leuten bekommen werden und wachsende, blühende Gemeinde erleben werden, wenn wir bereit sind, wahrhaftig und offen über unsere Beziehung mit Gott zu reden. Nur dann können wir Menschen davon überzeugen, dass es wichtig ist. Ja, liebe Gemeinde, das ist nicht nur wichtig, sondern dass es schön ist, dass es wunderbar ist, dass es sexy ist, dass es cool ist, dass es wieder Mode ist, Christ zu sein und sich um seinen Glauben zu kümmern. Nur dann werden diese Leute es erkennen. Sie müssen erleben, dass diese Erfahrung mit Gott, diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus uns ein Kribbeln im Bauch verursachen und dass es interessant ist. Das müssen die an uns sehen, das müssen die an uns hören. Ich glaube, wir können mithelfen, dass christliche Praxis und der Glaube wieder mehr in den täglichen Leben einziehen können. Wir können zum Beispiel davon reden, dass wir am Sonntag oder dass wir morgens früh schon im Gebet zu Gott für den Segen für diesen Tag beten. Wir können erzählen, wie wir neulich Gottes gute Führung erlebt haben, was uns der Gottesdienst am Sonntag bedeutet und warum ich wieder in der Kirche sitzen muss am Sonntag. Wie oft haben meine Arbeitskollegen gesagt, ja, du hast ja bestimmt wieder in der Kirche gesessen. Warum sagen wir ihnen nicht, dass wir ein Losungsbuch haben, dass wir jeden Morgen, ja, einen Kalender haben, dass wir jeden Morgen lesen und der uns viele hilfreiche Tipps gibt? Werben wir doch auch hier und da dafür, für die Macht des Gebets. Als mein Arbeitskollege hier saß, als ich predigte das vorige Mal, und seine Frau ist schwer krank, schwer krebskrank. Und die saßen hier im Gottesdienst. Ich habe gesagt, Michael, ich sag, wenn du möchtest, wir werden für dich beten. Wir werden für deine Frau beten, wenn du es willst. Nein, sagt er, meine Frau, die hat nichts mit Religion im Hut. Aber sie saßen hier. Er wollte das Gebet nicht. Aber liebe Gemeinde, wir erleben es doch selber, dass das Gebet uns gut tut. Wir selber dürfen immer wieder erleben, vom Neuen erleben, wie großartig Gott ist. Noch viele Möglichkeiten haben wir, dass die Atmosphäre in der Gesellschaft oder wenigstens in der Umgebung, in dem Viertel, wo wir wohnen, um unsere Gemeinden christlicher wird. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute einladen, ich möchte euch heute mitnehmen und ich möchte euch heute Jesu Hand anbieten als den Bruder, der euch mitnehmen möchte. Dann werden sich irgendwann auch diese heimlichen Christen wieder wagen, einmal wenigstens irgendwann einen Kirchengang zu machen. Und dann werden die Ohren bei diesen Leuten geöffnet werden. Wir können wirklich ein wenig unverschämter sein. Glaub mir, die Moslems, der Islamismus und die anderen, die Zeugen Jehovas und weiß ich, was man hier alles erwähnen kann, die werden nicht still werden. Die laufen und die reden und die machen. Aber wir schämen uns. Warum? Ich lade euch ein. Jesus möchte euch heute an die Hand nehmen. Und er möchte euch heute mitnehmen. Und er möchte uns alle in den Alltag führen. Und dorthin, wo unsere Arbeitskollegen, und dorthin, wo es kompliziert ist. Aber er möchte helfen, dass wir offen werden. Und dass wir als was Selbstverständliches über unseren Glauben reden. Ich glaube, in diesen Versen heute, bei denen wir erst fragen mussten, sind sie überhaupt für unsere Ohren bestimmt? Glaube ich, liegt vieles drin, was Jesus uns hier gezeigt hat. Jesus nennt unseren Gott mein Vater. Wir sind also Geschwister. Jesus kommt mit uns auf eine Stufe. Er stellt sich neben uns. Und zweitens, er kann dem Vater vertrauen, auch dann, wenn es kompliziert, auch dann, wenn er in dunkle Stunden führt, auch dann, wenn er das nicht macht, was wir wollten. Und was er Gott zu sagen hat, darf jeder wissen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Versammlung, zu Rückhaltung und zu falscher Scham als Christen ist kein Grund. Kein Grund. Im Gegenteil, nur dann werden wir frohe und freie Christen sein und unsere Gemeinden werden irgendwann wieder wirklich wachsen können.